Ein neuer spannender Podcast von Hello Heroes. Ich bin Anushka Bayer, Ihr Host und Ihre Gastgeberin. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast und ich steige einfach mal so ein. Erinnert ihr euch noch an diese Samstagabende, an denen ganz Deutschland gespannt vor dem Fernseher saß, bei Wetten, dass? Immer wieder verrückte, mutige, manchmal absurde Wetten. Und dann kam eine davon, die uns allen im Gedächtnis geblieben ist. Ein junger Mann will über fahrende Autos springen. Was dann passierte, haben Millionen Menschen live gesehen und mit Entsetzen verfolgt. Samuel Koch wurde bei seiner eigenen Wette schwer verletzt. Er brach sich das Genick 4-mal und ist seitdem querschnittsgelähmt. Ein Schockmoment. Und eine Frage, die viele seitdem beschäftigt hat: Wie geht so ein Leben weiter? Kann ein Mensch nach so einem Einschnitt überhaupt würdevoll leben? Was macht das mit einem, körperlich, seelisch, menschlich? Heute haben wir das große Glück, genau diese Fragen mit Samuel Koch persönlich zu besprechen. Lieber Samuel, es ist mir eine echte Ehre, dass du da bist. Hallo.
Hallo, vielen lieben Dank für die Anmoderation. Ich freue mich auch sehr.
Wie geht es dir?
Ja, ich glaube meistens, mindestens versuchsweise gut. Aber es bleibt auch ein Versuch.
Wo bist du gerade?
Ich bin gerade im noch zu Hause Mannheim. Und hinter mir stehen aber schon Umzugskartons parat. Aha. Weil heute in der Woche kommt nämlich der Umzugskarton, Dingsbums, LKW.
Ja.
Und wir ziehen nach München.
Ihr zieht nach München? Genau. Wow. Ja, also im Winter hattest du da, glaube ich, auch ein Engagement bei den Kammerspielen, oder? Aber da kommen wir später nochmal zu.
Ja, genau. Deshalb berufsbedingt zieht es uns jetzt dorthin.
Konntest du schon ein paar Frühlingstage draußen auch genießen?
Ja, also das traue ich mich kaum hier in der vermeintlichen Öffentlichkeit zu sagen, aber wir sind jetzt unter uns schon sehr viele Frühlingstage draußen genossen. Denn ich bin seit 6 Jahren, steht eine Einladung ins Haus zu einem guten besten Freund nach Hawaii.
Oh.
Und bevor er jetzt sein Leben in Hawaii vielleicht diesen Sommer beendet, habe ich gesagt, bevor er nicht mehr da wohnt, gehe ich dieser Einladung nach.
Oh.
Verbunden mit einer anderen Einladung von Surf the Nation und so einer humanitären Hilfsorganisation. Und so war ich im Februar schon 10 Tage auf Hawaii.
Wahnsinn, wie schön.
Und deswegen kann man sagen, ja, ich habe den Frühling schon ein bisschen genossen.
Das ist ja toll. Wie war die Reise dahin? Hast du das alles gut überstanden?
Ja, es war, ich weiß nicht, also Sitzen ist ja leider einer meiner Kernkompetenzen. Deshalb ist dann so, was waren es, 17 Stunden im Flieger sitzen, mit Vorsicht zu genießen, wenn es stimmt. Mhm. So eine Professorin jüngst für ein Buch rausbrachte, Sitzen ist das neue Rauchen.
Mhm.
Dann ist so ein Flug, wie man mit mich, bin ich irgendwie ein toxischer Kettenraucher.
Mhm.
Deswegen muss man schon gucken. Ich hatte meinen guten, besten Lieblingsbruder dabei,
Schon
in der Lage ist, mich zwischendurch auch mal hinzustellen. Und haben wir ein paar Gäste verscheucht und mich über die Sitze lang gemacht. Also ich mag eigentlich Langstreckenflüge. Ich gucke sonst nie einen Film. Ich habe dabei immer ein schlechtes Gewissen, komischerweise. Selten muss mich meine Frau überreden, dass wir mal einen Film gucken. Aber im Flieger gucke ich da mal einen Film. War eine schöne Reise und meinen guten, besten Freund Ronaldo getroffen und viele, viele Obdachlose kennengelernt, weil wir so eine Obdachlosenarbeit dort unterstützt haben. Hatte 6 Veranstaltungen an 5 Tagen. Und war surfen gewesen zum ersten Mal mit dem größten Surfbrett Hawaiis. Und wir haben Wale gesehen und Delfine.
Super.
Und
ich war
mit denen schwimmen. Also war traumhaft.
Ach, das ist ja herrlich. Ja, da musst du wohl nochmal wieder zurückkommen. Aber jetzt geht's erstmal nach München.
Ja, soll auch ganz nett sein.
Ja, sag mal, sollen wir einmal zurückgucken auf den Tag deines Unfalls, der Tag, der eigentlich alles verändert hat in deinem Leben?
Ja, wenn wir später wieder auf die Delfine gucken.
Auf jeden Fall.
Kurz mal zurückgucken.
Wir müssen einmal zurückgehen und sagen, also es interessiert mich einfach, wie du das erlebt hast aus deiner Perspektive, insbesondere die Zeit danach, wie du es geschafft hast, nach diesem Unfall, dich wieder zu sammeln und deine Kraft zu finden, deine Lebenskraft. Also gab es Momente, wo du wusstest, ich kämpfe, ich gebe auf keinen Fall auf?
Auch interessant, ob es Momente gab, in denen ich wusste, ich kämpfe. Also, vielleicht für diejenigen, die es nicht so wissen, bin ich, glaube ich, schon so mit einer fragwürdigen, vielleicht zum Teil fragwürdigen, kämpferischen Mentalität aufgewachsen. Seit ich denken kann oder bevor ich schon denken konnte, habe ich Sport geliebt und bin im Alter von 6 Jahren von einem Leistungstrainer für Kunsttouren entdeckt worden. Und seitdem habe ich geturnt, fast 2 Dekaden. Und da trainiert man ziemlich viel und ziemlich intensiv zu Hochzeiten 12-mal die Woche auf etwas hin, das sich Wettkampf nennt.
Ja,
da genau. Steckt schon dieser Kampfbegriff drin. Und für uns war früh klar, was heißt klar nicht, aber man ist schon im Alter von 6 Jahren an der Linie angetreten, vor dem Training, nach dem Training, hatte noch Trainingslager mit rumänischen Trainern, die hauen noch auf die Zehenspitzen, wenn sie nicht ordentlich gestreckt sind, und man wusste, ein gutes Training ist nur dann gut, wenn viel Schweiß, zum Teil Blut oder auch Tränen fließen. Das heißt, ich erzähle das deshalb in der Ausführlichkeit, ich würde sagen, es gab jetzt keinen Moment, wo ich sagte, ich kämpfe, sondern ich glaube, aus dieser Kämpfer, vielleicht auch Herz, innere Schweinehund-Überwindungsmentalität heraus, war mir klar, das Kämpfen gehört zum Leben dazu. Das Leben ist ein Kampf, manchmal ein Krampf. Und jetzt, nachdem sich dann alles so verändert hat und jedes Training ganz anders, als ich es bisher kannte, und nach dem Unfall musste ich trainieren, wieder selber zu atmen. Wenn man lange an einer Beatmungsmaschine hängt, ist es nicht so leicht, selbstständig zu atmen, und musste ganz anders trainieren. Damals habe ich dann immer weiter trainiert und immer neue krasse Sachen ausprobiert und lange dran trainiert, wie man noch eine halbe Längsachsendrehung an den Schraubensalto dranhängt und aus dem einfachen gestreckten Salto mit einer Schraube erstmal ein Doppelsalto macht, um den dann gebückt zu machen, um den dann gestreckt zu machen, um dann eine Schraube dran zu trainieren, und plötzlich war das ein bisschen ein anderes Training. Dann musste ich irgendwann trainieren, 2 Worte zu sprechen, ohne dazwischen zu atmen. Aber um die Ausgangsfrage nochmal darauf einzugehen, für mich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich in Frage gestellt habe, dass ich jetzt nicht mehr kämpfe. Wobei, wenn ich ehrlich bin, danke für die Zeit, die mir zum laut nachdenken lässt, gab es schon richtig heftige Schmerzen auf der Intensivstation, wo ich vor Schmerz immer wieder kollabiert bin, habe einen sehr seltenen 4-fachen Genickbruch. Die Ärzte waren auch ratlos, haben in der ganzen Welt rum telefoniert, wie man jetzt damit umgeht. Auch verbunden, mir wurden immer Schmerzpumpen angeboten, damit ich mir selber Dosis an Drogen geben kann, um die Schmerzen zu mildern. Und ich hatte natürlich komischen Ehrgeiz schon durchs Kunsttouren angezüchtet. Hab immer gesagt, nee, ich brauche keine Narkose, um die Schrauben in meinem Kopf festzuziehen. Dumme Entscheidung. Und da gab es schon so Schmerz, wo ich auch zur Mutter gesagt habe, hol doch den Tierarzt. Weil wenn Tiere so leiden, dann werden die
erlöst.
Das ist vielleicht so der radikalste oder heftigste Moment, bei dem ich auch Kampf in Frage gestellt habe.
Verstehe. Was hat dir dann dennoch geholfen, weiterzumachen? Oder hattest du auch den Moment, wo du sagst, ich lass einfach jetzt los, ich gucke, was passiert? Also, dass man sich, du bist ja einfach komplett ausgeliefert an dem Moment. Also deine Mutter war da, sagtest du gerade? Deine Familie war für dich da, ne?
Ja, also ich kann nicht das eine oder die eine oder den einen nennen. Es sind viele verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich nicht gesagt habe, okay, es macht alles keinen Sinn. Auch was ich gerade beschrieben habe mit dem Tierarzt, war wirklich auch so aus einer dann doch zum Teil kraftlosen, verzweifelten Stimmung heraus. Aber ja, bleibt man bei der Mutter und der damit im Zusammenhang stehenden Familie. Den habe ich sehr früh sozusagen die Lizenz zum Gesäßtritt erteilt und ihm gesagt, also bevor ich Gefahr laufe, mich hier hängen zu lassen, sagt mir Bescheid, gib mir einen Schubs. Und also allem voran kann ich sagen, dass ich nicht allein war und das große Privileg hatte, bei Bedarf nie allein sein zu müssen. Da war es eine wunderbare Familie bis heute, die mich, kann man so sagen, mitträgt und wunderbaren Freundeskreise.
Ganz
darf
wichtig.
Ich auch privilegierterweise sagen. Trotzdem gab es schon Momente, wo man sich einfach allein und unverstanden gefühlt hat, weil niemand steckt dann in einem und niemand kann in Gänze die Lebensrealität mit allen Gemütszuständen und Schmerzen nachvollziehen. Und da kann ich dann schon wieder privilegierterweise sagen, dass wo, gerade wenn ich nicht mehr wusste, wohin sonst soll ich jetzt noch gehen, und ich dann nach dem Sinn in alledem gesucht habe und das, warum ich irgendwie geschafft habe, in wozu und wofür zu wandeln, auch, das würde ich fast einfach begnadet nennen, spüren konnte und innere Friedenmomente hatte, die ich als komplettes Geschenk ansehen durfte, in denen ich wieder meines eigenen Verständnisses oder Nachvollziehbarkeit mich nah an der Sonne gebaut gefühlt habe und trotzdem ich gar keinen Plan mehr hatte vom Leben, trotzdem ich nicht wusste, wie es weitergeht, was überhaupt noch für Perspektiven geben könnte, ich trotzdem so einen inneren Frieden verspürt habe.
Das glaube ich. Wie ging es damals weiter? Wie lange warst du in der Reha? Also
ich war ein Jahr und ein Monat in der Reha. Und ja, ich hatte kurz vorher absurderweise ein Schauspielstudium begonnen an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Und muss ehrlich sagen, ich habe das auch deshalb eher so als Test gemacht, weil da im Lehrplan verankert war, und das hatte mich erstaunt damals, ich wusste das bis dahin nicht, dass man sowas studieren kann, dass man reiten geht und reiten lernt und fechten geht und fechten lernt und tanzen und steppen und Akrobatikunterricht bekommt. Also ein sehr, sehr körperliches Studium. Ich habe erst später erfahren, eines der teuersten Studiengänge, die so man so machen kann, nebst Medizin. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass ich mich jetzt nicht mehr bewegen konnte, war das reichlich unattraktiv geworden. Und ich hatte auch damals meinem Studiengangsleiter und Professor geschrieben, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Also kommt mir reichlich dumm vor, in meinem Zustand Schauspiel weiter zu studieren. Habe aber auch gesagt, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und vielleicht ist es auch so, dass wer nichts weiß, viel lernen kann. Und dann hatte ich ganz wunderbare Kommilitonen, die gesagt haben, du kommst zurück und du gehörst zu uns. Und einen Professor, der mich schon in der Klinik besucht hat und gänzlich erfreulicherweise meinen Rollstuhl, meine Halskrause, meinen Zustand ignoriert hat, gesagt hat, Samuel, du kommst hier, ich habe hier im Krankenhaus eine Bühne gefunden, du kommst da hin und wir machen weiter Dylan Thomas Texte, wo wir aufgehört haben, und habe mich so wie damals zusammengeschissen, wenn ich das nicht anständig rezitiert habe. Und der auch gesagt hat, wir haben dich nicht nur wegen deinem Körper engagiert, sondern auch wegen vieler anderer Dinge. Und ja, dachte ich anfänglich noch, es gibt nichts Dümmeres, als in meinem Zustand Schauspiel zu studieren. Denke ich mittlerweile, vielleicht gab es auch gar nichts Besseres, was ich hätte machen können, weil in welchem Beruf kann man sonst nur mithilfe von Sprache, Stimme und einer gedanklichen Sortierung oder Klarheit arbeiten?
Meine Güte, hast du aber auch wirklich tolle Menschen an deiner Seite gehabt. Also erstmal deine Familie, dann deine Kommilitonen, die Professoren, die Schule.
Total. Ja. Das kann ich bestätigen, ja.
Das ist unheimlich wichtig, dass man da so ein Netz um sich herum hat, das einen aufhängt und auch eine Perspektive dann dadurch ja auch gibt, ja, dass du deine Ausbildung weitermachen kannst. Ja, irgendwo ging dein Leben ja ganz anders weiter, aber es ging weiter mit dem, was du dir irgendwo ja auch gewünscht hast, nur eben anders. Ne?
Das stimmt, ja.
Ja.
Allerdings ganz schön anders. Und auf der anderen Seite, habe mich damals gefragt, was mein Plan B ist. Ich auch sagen müssen, ich habe keinen Plan B und B, ich halte an A fest, weil irgendwie habe ich dann doch mit dem weitergemacht, wo ich aufgehört hatte.
Und hast du sehr viel Therapien auch unter der Woche, wo du
jetzt aktuell meinst du?
Ja, all den Jahren auch wahrscheinlich gehabt, ne?
Ja, also ich habe jetzt so, kann man sagen, ein gewisses eigenes Wahlpflichtprogramm an, wenn man so will, Therapie erstellt, weil alle wunderbaren Helfer, das sind meine Heroes so im Alltag, die mich quasi am Leben halten, sind, ich will nicht sagen bessere Physiotherapeuten, aber sind schon eingelernt als Physiotherapeut. Mein Bruder ist selber Physiotherapeut. Ich habe mit Physiotherapeuten zu tun, seit ich denken kann, durchs Kunstturnen und habe natürlich selber mir über die Jahrzehnte viel Wissen angeeignet. Ich habe meine Praktika in Sporthochschulen gemacht, auch Sportabitur gemacht und dann Trainerscheine gemacht. Das heißt, man hat schon sich viel Wissen über Anatomie und so weiter angeeignet und deswegen sind eigentlich alle in meinem Team gut eingelernt und jeden Tag investieren wir eine gewisse Zeit in meinen Körper und den intakt zu halten. Und das ist so individuell, dass ich schon viel Physiotherapie zeitweise auch ausprobiert habe und gemerkt habe, ich kann zu Hause tatsächlich effektiver arbeiten. Ich jetzt in irgendeine Therapie renne. Zudem habe ich so mein Therapiekram, ein InnoWalk, nennt er sich, von Made for Movement, so ein Art Stepper, in den ich mich stelle, so viel es nur geht und dort meine Schritte machen. Meine Frau nervt das manchmal, wenn sie wieder sieht, ich habe mehr Schritte am Tag gemacht
als sie. Wie viel schaffst du?
Ach ja, wenn ich dann manchmal so 2, 3 oder 4 Stunden durchjogge, weil ich das dann auch mit Büroaktivitäten verbinde oder gerade wenn ich das letzte Buch schwerelos geschrieben habe, dann bin ich 6 Stunden am Joggen und währenddessen schreibe ich ein Buch, dann habe ich auf jeden Fall mindestens so viele Schritte wie sie als Fußgängerin. Und so habe ich noch so anderen Therapieschnickschnack, den ich so mache. Genau.
Richtig gut. Man kann ja auch mit mentalem Training seinen Körper, also wirklich mit deinem Geist, deinen Körper trainieren. Hast du die Erfahrung auch schon mal gemacht? Mentaltraining? Das kennst du sicher aus dem Leistungssport, ne?
Ja, man sagt, Geist formt Materie. Ich bin überzeugt davon, dass vieles oder vielleicht sogar alles aus dem Geist geworden ist und kennt man ja die vielleicht zum Teil schon abgedroschene Gedankengänge mit dem Geist. Achte auf deine Gedanken, die formen deine Sprache formt dein Handeln und das dein Charakter und so weiter. Da glaube ich, ist natürlich was dran und das Schöne ist ja, dass wir diese Gedanken, ich bin nicht ganz, die Gedanken sind frei, Verfechter, weil irgendwie sind sie dann doch nicht frei und manchmal haben sie mehr uns im Griff als wir sie, aber zum gewissen Teil können wir uns schon beeinflussen und haben es in der Hand, worauf wir unsere Perspektive, Aufmerksamkeit und damit auch unsere Gedanken gut lenken und so bin ich überzeugt und wie du sagst, kenne ich das noch vom Kunstturnen, weiß ich ganz deutlich, wenn ich meine Barrenübungen Umschwung, Salto rückwärts, Schwebe, Kippe, Winkelstütz, Handstand, halbe Drehung, Absenken, Unterschwung, Durchgrätschen und so weiter. Wenn ich die mental durchgehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass ich sie dann in der Praxis abrufen kann, was ich mental vorbereitet habe, als wenn ich keine Ahnung an Butterbrot und die Nachrichten vom Morgen denke, die einen nur runterziehen und dann meine Übung abfeuere. Und das ist natürlich was ich bis heute anwenden kann, auch für meinen Job, aber auch für meinen Alltag, der natürlich nicht frei von über den meisten Menschen runterziehenden nervigen oder schmerzhaften Dingen ist.
Ja, das glaube ich. Also andersrum funktioniert das ja auch, dass du mit deinem Körper ja auch deinen Geist, deine Stimmung beeinflussen kannst. Gibt es da Übungen, die du machen kannst, wie zum Beispiel das Gehen, das Joggen, dass du ja dann auch in eine bessere Verfassung kommst?
Ja, interessant, dass du es ansprichst, muss an den Sportartikelhersteller Essex denken. Kennen vielleicht die meisten diesen Laufschuh.
Ja.
Anima Sano in corpore sanus. Ein gesunder Körper in gesundem Geist. Hinterfragt, okay, gilt auch der Umkehrschluss, dass ein kranker Körper für einen kranken Geist sorgt, würde ich nicht uneingeschränkt bestätigen. Aber ich kenne es total von mir. Es ist interessant. Also wenn ich mit meinem Stepper, ich kann ihn einfach so benutzen, dass er mich bewegt, aber ich kann meine Arme einschnallen und dann das Tempo erhöhen und mit meiner mir verbleibenden Schultermuskulatur die Geschwindigkeit erhöhen. Und immer wenn es besonders anstrengend wird, ist bei mir so, merke ich immer, dass irgendwas passiert da hormonell mit, kenne mich nicht ganz so gut aus, mit den Hormonen
Oxytocin, ja.
Und ja, all so ein Kram, wie das bei mir ausschüttet. Und es mir eigentlich gerade die Anstrengung fast paradoxerweise Grinsen ins Gesicht ruft. Manchmal auch dann, das klingt jetzt fast dann schon wieder gruselig, manchmal auch der Schmerz der Anstrengung, über den ich mich halt freue, dass ich ihn überhaupt noch haben kann. Also keine Sorge, ich bin weit weg von irgendwelchen Borderline-Anwandlungen, wo man auch denkt, man muss sich spüren, um Schmerz haben, um überhaupt was zu spüren. Aber dass sich spüren auch in einer Anstrengung, was mental macht, als ja der Ausgang deiner Frage war, kann ich schon bestätigen.
Ich würde gern noch mal auf deine Tätigkeit als Schauspieler zurückkommen. Oder, du, ist ja keine Tätigkeit, du bist ja Schauspieler, würde ich jetzt eher mal sagen, oder?
Oha.
Es ist
ein
Handwerk.
Da könnten wir jetzt lange drüber philosophieren, ob ich ein Schauspieler bin oder ob ich als Schauspieler arbeite. Ich muss ehrlich sagen, ich würde eher, wie du es zuerst formuliert hast, bestätigen, dass ich es für wichtig halte, dass man versucht, nicht das zu sein, was man tut, sondern erstmal zu sein, unabhängig von dem, was man tut. Also bitte nicht auf meine Homepage gucken, ich wollte es schon seit Jahren oder schon lange ändern. Ich werde es auch bald ändern, weil da steht, ich bin Schauspieler.
Da war ich heute Morgen noch drauf.
Warst du heute Morgen noch drauf? Ja, vielleicht hatte ich das irre geleitet. Es tut mir leid, das ist mein Fehler. Ich muss das dringend ändern. Weil ich würde sagen, ich würde eher korrekter formulieren, ich darf als Schauspieler arbeiten, aber ich bin erstmal Kind. Gott sei Dank, geliebtes Kind. Ich bin Bruder, ich bin Freund, ich bin Ehemann und versuche das nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann als nächstes darf ich als Schauspieler arbeiten, aber ich weiß nicht, ich bin Schauspieler, aber da will ich jetzt auch keine Terminologienreiterei betreiben. Du wolltest eigentlich über Schauspiel sprechen.
Ja, wahnsinnig gerne. Also es interessiert mich, wie ein Ensemble sich dann da so zusammensetzt und sagt, welches Stück können wir mit Samuel auf die Beine stellen hier? Das interessiert mich. Wie geht ihr an so Stücke heran, an die Auswahl? Wie kannst du dich auf eine Rolle einstellen? Wie lernst du das?
Tja, das ist natürlich schön, dass du das fragst, weil es ist total der spannende und auch langwierige Prozess. Ich könnte etliche Beispiele nennen. Eine meiner ersten großen Rollen am Staatstheater war Prinz Friedrich von Homburg. Da saß ich lange Zeit auf einem hohen Ross und die Regisseurin Juliane Kann dann auch für verschiedene Festivals nominiert. Wir waren viel auf Gastspiel, jahrelang ausverkauft. Das tut eigentlich nichts zur Sache, aber es war irgendwie auf eine Art und Weise erfolgreich, wo man so ein altes Theaterspiel meinem Körpersystem, wenn man so will, angepasst hat. Und es braucht natürlich am Anfang, es braucht eine Art von Fantasie von einem Leitungs- und Regie-Team bei Ruf der Wildnis, Stimme des Kapitals. Hat man überlegt, wie bildet man die Stimme des Kapitals ab? Und ich habe quasi die Stimme des Kapitals gespielt als Ötzi eingefroren im Eissarg, der dann dort den Eissarg als Metapher für den Klimawandel, der schmilzende Eissarg, der in den amerikanischen Salon einbricht. Am Schluss wurde ich dann mit Bungee-Sprungmanschetten 7 Meter über die Bühne hochgehangen, weil man die Leichen eben im Goldrausch hochgehangen hat. Und dort habe ich den Schlussmonolog Kopf über Kopf hängend gehalten. Da war vielleicht die Inspiration, dass mein Körper eine gute Leiche, eine meiner Kernkompetenzen, abgibt. Fantasie für den großartigen Regisseur. Goethes Faust durfte ich ja lange spielen. Da hat man auch mit meinem Körpersystem gearbeitet. Und in der Verwandlungsszene, wo Faust verjüngt wird, haben wir meinen Körper wieder laufend, hüpfend, rennend, tanzend umgewandelt, mit dem Nachteil, dass ich dann den Mephisto im Nacken hatte und er die Fäden in der Hand hatte. Und so sind, das finde ich immer wieder spannend, im Theater der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Eine der erfolgreichsten Stücke oder zwei der erfolgreichsten Stücke ist einmal Franz Kafkas Bericht für eine Akademie, ich mittlerweile europaweit gespielt. Da geht es um die Menschwerdung eines Affen, wo wir die Geschichte ganz gut als allegorische Ebene benutzt haben, meine Wiederresozialisierung daran anzulehnen, ohne dass es zu plakatives Judas war, eins der zweiten Stücke, die ich auch europaweit, kann man sagen, von Italien, Österreich, Schweiz gespielt habe. Auch da haben wir lange, lange gerungen. Der spirituelle Text von Lurd Wekemans. Und aktuell bin ich auch in einem sehr spannenden Projekt. Jetzt spielt Samuel Koch den Ex-Koch von Wladimir Putin, nämlich Prigoschin, der Söldner, der ja Putin versucht hat, militärisch zu putschen, den Putin dann, aber man weiß es nicht, der auf mysteriöse Weise gestorben ist, und verschränken das mit dem Literaturklassiker von Schiller, Wallenstein, der auch ein Söldner war, wo es viel Parallelen gibt. Und ja, also um nur so ein paar Entstehungsfantasien zu skizzieren, wie man sich solchen Stoffen im Zusammenhang mit der Literatur und aber auch meinem Körper nähert. Weiß nicht, wie viel wir ins Detail gehen würden. Du merkst, glaube ich, ich könnte da stundenlang drüber
sprechen. Ja, ich finde es total spannend. Absolut. Wo kann man denn das Spiel, das Stück sehen? Jetzt demnächst in München?
Also aktuell bin ich mit Proteus, kann ich sehr empfehlen, diesen Abend an den Münchner Kammerspielen zu sehen, einem kleinen, feinen Abend, wo es über das Megatrend-Thema der Einsamkeit geht. Der Abend heißt auch Gigantische Einsamkeit, und ab 4. Oktober wird dann Wallenstein Premiere haben. Das wird ein Spektakel, es wird live mit dem Publikum auf der Bühne gegessen, ein Hotdog-Stand ist dabei, die Zuschauenden.
Toll.
Ja, das wird sehr spannend. Wir arbeiten aktuell da an meiner Flug- und Marionettenkonstruktion, wie der Mythos Wallenstein Prigoschin gebaut wird, bis dann, wie so oft, Hochmut zum Fall führt.
Deine Frau Sarah ist auch Schauspielerin und Theaterschauspielerin?
Unter anderem, ja.
Unter anderem. Habt ihr euch über die Schauspielerei kennengelernt?
Genau, ja. Wir haben uns bei einem gemeinsamen Serienprojekt kennengelernt, wo wir natürlich, wie könnte es kitschigerweise anders sein, auch ein Paar, ein, sag ich mal, temporäres Paar gespielt haben.
Okay, schön.
Also ich würde so sagen, ihre Ausstiegsgeschichte aus dieser sehr populären Serie, also weltweit, ist immer interessant. Wenn wir im Ausland sind, bin ich immer ganz happy, dass ich nicht auf der Straße mal angesprochen bin oder mal entspannen kann, aber sie wird oft, gerade in Italien oder in Südamerika, ist die Serie Sturm der Liebe sehr bekannt, da wird sie dann oft erkannt. Da haben wir uns kennengelernt, ja.
Schön. Wie wichtig sind dir diese Ziele, wenn du jetzt so erzählst, ja, im Oktober ist dann das neue Stück, also du bist so voll drin und es nimmt dich auch wirklich ein und mit, oder? Also diese Ziele, wie wirken die sich auf deinen Alltag aus, auf deine Stimmung?
Der zweite Teil ist interessant. Der erste Teil, wie sich es auf meinen Alltag auswirkt, ist natürlich erstmal ganz logistisch und terminlich. Wir bestimmen, das wird 3 Monate Proben geben. Und das wird natürlich meinen Alltag mehr oder weniger diktieren oder rahmen. Und von der Stimmung her ist natürlich, würde ich mal sagen, fernab den Menschen, die ich vorhin aufgezählt habe, diesen transzendentalen, das wo ich gespürt habe, auch wenn ich es noch nicht sehen kann, gibt es da, erahne ich einen tieferen Sinn, wofür man da ist.
Mhm.
Ist natürlich Beschäftigung zu haben, eine mhm. Aufgabe zu haben,
ja.
auch in der Resilienz, in der psychischen Widerstandsfähigkeit, was sehr, sehr Wichtiges und Entscheidendes. Und auch weil es ganz praktisch im Alltag einem einen gewissen Rhythmus verleiht. Und von der Stimmung finde ich es natürlich, ist so ein bisschen Spagat.
Mhm.
Weil auf der einen Seite ist dann, dreht sich in so einem Probenprozess alles um diesen Stoff und um dieses politische Thema und um die Söldnerei und man ist total drin und ja, absorbiert quasi auch den Alltag und auch die Gedanken. Zum Teil, was ich dann wiederum hinterfrage und denke, wo ich immer wieder überprüfe, wen interessiert es eigentlich und wie relevant ist das eigentlich, wird ja oft gerade nach der Pandemie, in der Pandemie hinterfragt, wie systemrelevant ist Kunst und Kultur überhaupt noch. Und da merke ich, wenn ich merke, es ist eigentlich wurscht und trägt nicht dazu bei, zu unserem demokratischen Auftrag, nämlich, dass wir Orte und Menschen schöner und besser hinterlassen, als wir es vorgefunden haben, dann,
ja.
dann kann es meine Stimmung auch trüben.
Was mich noch interessiert, gibt es da mehrere Inklusionsprojekte oder dass eben mehr Menschen noch mit Beeinträchtigungen in das Schauspiel einbezogen werden können? Theaterschauspiel oder auch im Fernsehen?
Ja, das ist, ich würde fast sagen, so in meiner Wahrnehmung kann natürlich auch so eine Blasenwahrnehmung sein, so eine Bubble, eine sehr fast große Bewegung, dass man versucht, die Gesellschaft in ihrer Fülle abzubilden mit all den unterschiedlichen Unterschiedlichkeiten und den Andersartigkeiten in den individuellen Einzigartigkeiten und das Stück Proteus, das ich gerade erwähnt habe, das ist sehr, sehr spannend, weil wir haben einen Chor, die sogenannten Blindgänger auf der Bühne, also viele Menschen mit Sehbeeinträchtigung.
Ja.
Und das hat so auch noch nie zuvor gegeben, gleichzeitig zwei mexikanische Schauspieler, also inklusiv und divers, gab es noch selten ein Stück. Und gerade die Münchner Kammerspiele sind da sehr bemüht, auch Menschen mit vermeintlichen kognitiven Einschränkungen mit auf die Bühne zu holen. Ich finde das einen sehr, sehr spannenden Ansatz und Versuch, der schon bundesweit, wo bundesweit Bewegung drin ist. Und gleichzeitig habe ich da natürlich auch meine Fragen und auch an mich selbst.
Mhm.
Meine Diplomarbeit, meine Schauspielabschlussdiplomarbeit habe ich über das Thema der Betrachtungen über zur Schaustellerei geschrieben mit dem Untertitel und die Entdeckung des Schönen in der Reduktion, wo man natürlich dann, wo die Grenzen manchmal verschwimmen zwischen performativ Performance, Schauspiel und eben zur Schaustellerei, wann sind die Grenzen zum Voyeuristischen überschritten und wann versucht man nur inklusiv zu sein, um inklusiv zu sein. Und manchmal ist für mich erkennbar, dass dann Inklusion nur eine Schaufensterpuppe ist, die sich schön drapiert, aber wenn man dahinter blickt, ist die eigentlich hohl.
Wie meinst du das? Also
naja, eben das genau, das stattfindet, okay, jetzt wollen wir, sage ich jetzt nicht für die Kammerspiele, aber in anderen Institutionen auch, sagt, jetzt wollen wir inklusiv sein und jetzt wollen wir gewisse Quoten erfüllen, wo ich nicht kategorisch dagegen bin. Ich finde, Quoten sind ein guter Türöffner, aber irgendwann, meiner Meinung nach, müssen sie sich auch das Ziel haben, sich selbst abzuschaffen und zu erübrigen, weil es in Anführungszeichen, können wir lange über den Begriff normal debattieren, normal geworden ist, dass wir einfach eine bunte Gesellschaft sind.
Vielfalt.
Und auch so miteinander arbeiten. Und wenn man dann irgendwie von außen systemisch was aufdrückt und drängt und merkt, na gut, die komplette Maskenabteilung, komplett bestehend aus Frauen, wird hinter den Kulissen gar keine Rücksicht genommen darauf, dass jemand Mama wird und darauf, dass sie einen Familienalltag haben und dass sie immer noch wesentlich schlechter bezahlt sind als die männlichen Gewerke, dann brauchen die mir nicht auf der Bühne was von Gerechtigkeit und Gleichheit erzählen.
Also ein bisschen mehr Schein als Sein.
Oft, leider.
Ich muss dich jetzt nochmal was ganz Philosophisches fragen.
Du meine Güte.
Glaubst du, dass alles im Leben einen Sinn hat? Auch wenn man es manchmal erst später versteht? Die Dinge, die uns passieren, sind das Zufälle? Oder wie ist da deine Einstellung zu?
Tja, alles ist natürlich ein sehr großes Wort.
Umfasst jetzt sehr viel, ja.
Alles im Leben Sinn hat, umschließt ja, wie der Begriff sagt, alles. Hm. Ich gucke hier so meinen Schuhschrank an. Der hat auf jeden Fall einen Sinn, die Steckdose auch. Der Bierdeckel hatte mal einen Sinn. Manchmal wird seine Sinnhaftigkeit missbraucht. Und dann frage ich mich, wenn etwas missbraucht wird, ob das, und ich nehme jetzt den Bierdeckel, warum liegt da eigentlich ein Bierdeckel? Keine Ahnung. Wenn etwas missbraucht ist und dann diesen Missbrauch, beziehen wir es mal auch vielleicht auf den Menschen und furchtbare Dinge, die Menschen tun können, diesen Missbrauch dann in Sinn abzuverlangen, finde ich manchmal richtig schwierig und heftig. Ich gucke an dem Bierdeckel vorbei und gucke hier in mein Bücherregal, da steht ein Buch vom Neurobiologen und Hirnforscher Gerald Hüther mit dem Titel Würde. Das in deiner Anmoderation fand ich schon herausfordernd. Etwas, wie man sich ein würdevolles Leben bewahrt oder so ähnlich hast du es ausgedrückt.
Ja.
Erwähnt und von ihm oder sinngemäß steht in dem Buch auch, wer sich seiner Würde bewusst ist, kann sie nicht verlieren. Das würde ja bedeuten, allein Würde zu bewahren und Würde zu haben, ist in sich schon sinnvoll. Da finde ich es auf jeden Fall was dran. Der Hirnforscher bezieht das schon, die größte Würde wurde uns ausgesprochen, also in der Antike bereits, dem Imago Dei, der Ebenbildlichkeit Gottes, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild erschaffen wurde und damit eine maximale Würde ja zugesprochen bekommt. Das ist ja schon mal sinnvoll. Dann könnte man sagen, ja, alles im Leben hat Sinn, weil wir Menschen sind würdevolle Wesen und das ist sinnvoll. Ja. Gleichzeitig zu sagen, wenn jetzt eine Misshandlung oder ein Missbrauch stattgefunden hat, zu sagen, naja, du kannst deine Würde nicht verlieren, wenn du deine Würde bewusst ist, ist schon eine harte Hypothese, wie ich finde. Und so will ich das glauben und will ich das hoffen, dass uns alles irgendwie zum Besten dient und damit einen Sinn hat. Aber in manchen Punkten, muss ich auch ehrlich eingestehen, kann ich das kaum schlucken. Und wenn es dann heißt, so nehme ich doch den bitteren Kelch und trinke ihn aus, wie Bonhoeffer es schrieb, finde ich, kann ich die Leute verstehen, die sagen, diese Zeile kann ich nicht aussprechen, geschweige denn singen. Weil wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und hört und feststellen muss, wie viel unfassbares Leid Menschen erdulden, dann finde ich es fast Hohn und Spott zu sagen, das hat schon alles seinen Sinn. Deswegen meine sehr ambivalente Antwort.
Ja, ist gut. Ich würde gerne noch einmal über deine Bücher sprechen, die du geschrieben hast. Du bist der Autor und jetzt auch Bestseller-Autor, habe ich gerade gelesen.
Auch das noch.
Auch das noch. Auf der Spiegel-Bestseller-Liste habe ich nämlich gefunden, dein Buch Schwerelos. Magst du mal darüber erzählen?
Das ist das jüngste Projekt, genau. Schwerelos mit dem fast anmaßenden Untertitel, wie das Leben leichter wird.
Ja.
Ist sozusagen die ersten Gedanken dazu sind, wie so bei vielen jüngeren Projekten während der Pandemie entstanden, wo alles sich sehr schwer anfühlte, gerade auch für Kunstschaffende oder auf Veranstaltungen angewiesene. Menschen, mich inklusive, wo ich mich auf der einen Seite gefragt hatte, ja, wie kann man jetzt als Kunstschaffender tatsächlich noch was Systemrelevantes beisteuern, und wo ich mir natürlich die Ausgangsfrage dieses Buchprojekts gefragt habe, wie werden wir die Schwere los, inklusive der schweren Zeit, schwere Gedanken, schwere Gefühle. Also das darunterliegende, wahrscheinlich bekanntere psychologische Thema ist das der Resilienz, dem ich mich ja schon viel beschäftigt habe, also der auch psychischen, mentalen Widerstandsfähigkeit. Mhm. Wie reagiert man auf schwere Momente? Und im Optimalfall, wie wird man sie auch los? Nehme ich mal die Quintessenz jetzt unter uns schon vorweg, wer lesefaul ist, nämlich, dass ich wage zu behaupten, ist auch sinnvoll, sind wir wieder beim Sinnthema, ist, sich der Schwere auch zu stellen, vor allem die Schwere auch zu kennen, den Gegner zu kennen, und sich den schweren Momenten, den Herausforderungen im Leben nicht immer nur zu entziehen oder sich mit, wie ich finde, zwei der größten Feinden unserer Zeit, Beschäftigung und Ablenkung, zu umgehen, sondern sich dem Schweren auch zu stellen, um es oder sie überhaupt loswerden zu können. Und mein Ansatz ist so ein bisschen, sich verschiedene Schwerkräfte, so nenne ich sie in dem Buch, bezogen auf dann von der physikalisch sichtbaren Schwerkraft oder spürbaren Schwerkraft auf die mentale Schwerkraft im Leben, Ableitung zu machen, was für Abwehrkräfte man entgegensetzt, und hatte das wunderbare Privileg, das Buch auch und unter Kommentaren und wunderbaren schriftlichen Beiträgen von einem Soziologen, einem Zukunftspsychologen, einer Traumatherapeutin, einem Ethiker, systematischen Theologen und anderen Stimmen zu schreiben. Immer dieser Frage folgend, was sind gerade die größten Herausforderungen unserer Zivilisation und wie geht man damit um? Also was sind die Schwerkräfte und welche Abwehrkräfte kann man dem entgegenstellen? Jetzt ein bisschen ausführlich zusammengefasst, worum es in diesem Buchprojekt geht.
Okay, schön. Und gehst du auch auf Lesereise?
Hast du hin und wieder bei Bedarf, wenn jemand Interesse hat, dass ich vorbeikomme. Einfach schreiben, ich komme vorbei.
Kann man dich einladen. Und ja, finde ich hochinteressant. Also ich habe mir das Buch tatsächlich auch schon bestellt. Interessiert mich sehr. Für einige,
doch nicht müssen.
Die, für einige die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich habe einen Sohn, der auch eine Beeinträchtigung hat, aber von Geburt an. Der sitzt im Rollstuhl, ist jetzt 22. Und insofern interessiert mich das Thema einfach auch persönlich, wie du wirklich mit deinem Leben umgehst. Also ist eine andere Perspektive. Dir ist etwas zugestoßen und dann warst du eben querschnittsgelähmt, und mein Sohn oder auch viele andere kommen ja mit einer Krankheit auch auf die Welt. Und dann gehst du sicher ganz anders damit um. Also es ist ja auch erstmal dann wirklich ein harter, schwerer Eingriff in dein Leben, als wenn du wirklich so auf die Welt kommst und es aus deiner Perspektive nicht anders kennst. Du siehst dann vielleicht andere gesunde, Anführungsstrichen, Menschen. Und deswegen finde ich, ja, das ist sehr interessant, mich damit zu beschäftigen.
Ja, ich finde es auch interessant, immer wieder im Austausch mit, sag ich mal, anderen Diagnosen, vorsichtig ausgedrückt, wo ich oft höre, was mich überrascht, dass Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ähnlich wie dein Sohn, wenn sie sich artikulieren können, mir spiegeln, wow, wir bewundern das, wie du das machst, dass du, noch kann ich sagen, mehr als dein halbes Leben fit warst und dann diesen Einschnitt hattest und jetzt so leben musst, während wir es ja leicht haben, weil wir waren ja schon immer in dieser Situation. Das ist ja schon oft gespiegelt worden. Und es überrascht mich deshalb, weil ich denke, wow, ich bewundere euch, wie ihr das schon euer ganzes Leben von Geburt an mitschleppt. Und wo ich dann so hinterfrage, wo sie sagen, ja, der Knackpunkt ist, wir haben keinen Vergleich und du hast diesen schmerzhaften Vergleich. Da ist natürlich was dran, aber dann eben auch meiner Deutungshoheit bleibt es, wie ich diesen Vergleich ziehe, und ich versuche, natürlich ist da immer wieder Wehmut und auch Schmerz dabei, aber ich versuche eben diese 23 Jahre, die ich voll Besitz meiner Fähigkeit körperlichen Fähigkeiten war, nicht jetzt als Museum zu betrachten, in dem ich leblos, schmerzhaft Vergangenes stapel, sondern auch meinen Schatz, für den ich sehr dankbar bin, mein Schatz für Gegenwart und Zukunft. Und ja, deshalb ist es immer interessant, wenn so eine gegenseitige Hochachtung entsteht füreinander. Du kennst dann bestimmt diese bekannte Geschichte von der Reise nach Italien, die aber schief geht und in Holland landet. Kennst du die?
Nee.
Ach so, gibt es eine schöne Metapher. Und die hat mir die Mama erzählt.
Ja.
Die Mama von der kleinen Elva.
Mhm.
Die Elva, die schon im Rollstuhl sitzt, seit sie hätte laufen können, also mit einer Gehbehinderung auf die Welt gekommen ist. Und die Mama hat mir das erzählt, so habe ich mir das Leben eigentlich nicht vorgestellt. Und ich finde, das ist schon übertragbar. Und dahingehend sind dann wahrscheinlich unsere Biografien vergleichbar. Weil du sagst ja, ich hatte diesen radikalen Schock. Aber bei dir oder bei euch gab es ja wahrscheinlich auch den Moment, wo man dachte, oh, ich hatte mir das anders vorgestellt mit der Schwangerschaft und dem Kind.
Auf jeden Fall.
Und man bereitet sich, so geht so in etwa die Geschichte kurz zusammengefasst, man bereitet sich lange vor und wann immer man was erwartet im Leben oder ein Kind erwartet, ich habe da noch nicht so viel Erfahrung, oder ich in meinem Fall von meiner Karriere und meinem Leben erwartet, ist wie so eine herrliche Urlaubsreise planen, man lernt ein paar Sätze auf Italienisch und plant schon mal, kauft Reiseführer und dann fliegt man los, freut sich riesig und man landet und die Flugbegleiterin sagt, willkommen in Holland.
Willkommen in Holland, sehr gut.
Und dann denkst du, nein, ich will nicht nach Holland, ich wollte nach Italien, mein ganzes Leben lang träume ich schon von Italien. Und dann endet die Geschichte sehr lyrisch. Die habe ich auch im Schwerelosbuch abgedruckt, noch viel schöner, ausführlicher, als ich es jetzt beschreiben könnte. Und eben damit, dass, ja, klar ist der Schmerz real, und aber irgendwann fängt man an zu bemerken, okay, dass es in Holland auch schöne Windmühlen gibt und Holland hat sensationelle Tulpen und Holland hat sogar Rembrandt. Und wenn man wenn man sein Leben damit verbringt, darüber zu trauern, dass man nicht in Italien gelandet ist, dann wird man vielleicht nie die ganz eigene, besondere und liebenswerte Schönheit von Holland
genießen. Du verbitterst dann. Du musst das annehmen, was du gerade auch schon sagtest. Ja, du kannst es im Prinzip erst dann deine Kraft daraus nehmen, wenn du es angenommen hast. Du hast es, glaube ich, anders ausgedrückt, aber sinnlich, also Sinn genommen, ist es so, dass du mit deinem Schicksal, nennen wir Schicksal, gut umgehen kannst, wenn du es erstmal angenommen hast und daraus dann aus einer gewissen Akzeptanz heraus die Kraft auch aufbaust. So war es bei mir. So war es auf jeden Fall bei mir. Oder auch.
Man hört es oft, oder wenn man sich mit Resilienzforschung beschäftigt, ist ja dieses Akzeptanz oder Annehmen eines der wichtigsten Dinge, derer Sachen, die man eben nicht mehr ändern kann. Im Leben finde ich eines der schwierigsten Dinge, geht ja loslassen mit Vorstellungen und Erwartungen einher. Und das ist, glaube ich, nicht so. Wir haben, glaube ich, auch einen mentalen Greifreflex, wir Menschen, und tun es.
Ja,
nicht inklusive immer schwer loszulassen.
Ich finde es auf jeden Fall unheimlich inspirierend. Du willst das vielleicht gar nicht hören, aber für mich bist du ein Held. Für sehr viele wahrscheinlich.
Meine Güte.
Nur meine Güte, tut mir leid.
Für mich bist du auch eine Heldin.
Ja, also es hat mir, also ich finde es unheimlich interessant, deine Geschichte, deine Perspektive zu hören auf das Leben, auf die Welt, auf das, was du tust und auch bewegst und wie du Menschen bewegst. Für mich hast du irgendwie, wenn ich dich höre, wenn ich dich sehe, so eine alte Seele in dir wohnen.
Oha. Das, eine alte Seele.
Ja.
Interessant.
Also das finde ich, es wirkt unheimlich schön und es ist eine Weisheit.
Mhm. Interessant. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber ich glaube, eine alte Seele ist bestimmt was Gutes.
Das ist auf jeden Fall, sollte das jetzt was Gutes sein,
wenn die, wenn die in mir wohnt, muss ich mal gucken. Muss die mal besuchen, mal sehen, ob sie zu Hause ist.
Ja. Also ich glaube, dass du einfach den Menschen damit viel Mut machst und mach einfach weiter so und geh deinen Weg, das finde ich ganz toll. Und
ich versuche.
Unsere Hörer, die hoffentlich noch dabei sind und uns auch weiterhin begleiten auf diesen Reisen in wirklich besondere Leben, die wir beleuchten und die ich kennenlernen möchte, es sind es sicherlich sehr schöne Momente, die wir aufnehmen können und auch selber, wenn wir betroffen sind, Hoffnung daraus schöpfen können. Ich tue es auf jeden Fall. Und ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch. Ich habe mich unheimlich gefreut.
Ich danke dir für eure so kostbare Arbeit.
Vielen Dank, Samuel. Ich hoffe, ich sehe dich bald in München im Theater.
Ja, komm vorbei.
Ich bin liebend
gern. Herzliche Einladung.
Ja, danke schön. Ich komme mit Clemens, mit meinem Sohn.
Ja, sehr gerne.
Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder.
Das wird mich sehr freuen.
Vielen Dank. Und auch vielen Dank allen Zuhörern, dass ihr uns bis jetzt begleitet habt und unsere wertvolle Arbeit auch unterstützt. Ihr könnt auch uns unterstützen. Schaut einfach mal vorbei auf unserer Website horsesforheroes.de. Könnt ihr alle Podcasts hören, die wir schon gemacht haben und was wir alles noch so planen. Herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss auch von mir.